SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Florian Mayer, guten Abend. Die Eilmeldung kam heute Nachmittag. Massiver Stellenabbau bei Ford. Diesmal geht es aber nicht um Saarlouis, sondern schwerpunktmäßig um Köln. Dazu gleich mehr. Außerdem befassen wir uns mit der Weltklimakonferenz COP29, die aktuell in Aserbaidschan stattfindet, und sprechen anlässlich des Thementages zur digitalen Bildung auf SR Kultur mit der saarländischen Bildungsministerin. Alles bis 18 Uhr. Herzlich willkommen.
SR Info.
Selbst mit der Vorabinformation, dass es bei der heutigen Pressekonferenz des Ford-Gesamtbetriebsrates nicht um Saarlouis gehen wird, war bei manchen Kolleginnen und Kollegen doch ein deutliches Zucken erkennbar, als die Eilmeldung mit dem Titel Stellenabbau bei Ford angekündigt aufploppte. Was hier im Saarland längst traurige Realität ist, ereilt nun auch andere Standorte in Europa. 4000 Stellen sollen bis Ende 2027 abgebaut werden, vor allem in Deutschland und England. Angekündigt wurde außerdem für den Beginn des kommenden Jahres weitere Kurzarbeit. Mehr von Daniela Müllenborn.
Auf einem großen Banner am Werksgebäude prangt der Slogan Ford's Electric Future is here. Elektroautos sollten die Zukunft sein, aber die Zukunft steht in den Ford-Werken in Köln auf einem großen Parkplatz hinter den Werkshallen in der Warteposition. Fertig produzierte Autos, Käufer kaum in Sicht. Gegensteuern will das Unternehmen durch einen massiven Stellenabbau, den der Geschäftsführer der Ford-Werke, Markus Wassenberg, bei einer Videopressekonferenz angekündigt hat.
Wir müssen Kosten senken und das bedeutet leider auch, dass wir Arbeitsplätze abbauen müssen. Das bedeutet den Abbau von 4000 Arbeitsplätzen in Europa, darüber haben wir gesprochen, und das bedeutet den Abbau von 2.900 Arbeitsplätzen hier in Köln.
Wassenberg als Sanierer in den Konzern geholt, gibt der Politik die Schuld am fehlenden Absatz, fordert mehr Förderung der E-Mobilität.
Wir brauchen auch, dass alle anderen ihren Job machen. Wir haben hier 2 Milliarden am Standort investiert. Wir haben Tausende von Mitarbeitern geschult. Wir bauen fantastische Autos. Aber durch die Streichung des Umweltbonus, durch die mangelnde Ladeinfrastruktur gibt es einen Einbruch bei der Nachfrage. Das müssen wir feststellen, dem müssen wir uns stellen. Das muss verändert werden. So wie wir unseren Job machen, muss das die Regierung auch machen.
Diesen Forderungen schloss sich auch bereits Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker an. In einer Pressemitteilung schrieb sie, dass die Nachricht nur schwer zu ertragen sei und kündigte an, das Unternehmen und die Beschäftigten zu unterstützen. Der Betriebsrat der Ford-Werke prangert eine verfehlte Modellpolitik an, die die Mitarbeiter jetzt ausbaden müssten. Die Modelle, die in Köln gebaut werden, zu groß, zu teuer. Auf einer Pressekonferenz kündigte Betriebsratschef Benjamin Gruschka Widerstand gegen die Pläne des Konzerns an, bis 2027 massiv Stellen in Köln zu streichen.
Wir haben erstmal kein Verständnis für die Entscheidung von Ford in Europa, die uns heute verkündet worden ist, von dem Plan, hier 4000 Beschäftigte in ganz Europa abzubauen. Und es ist das vierte oder fünfte Mal in Folge, wo wir jetzt eine Restrukturierung sozusagen vor uns haben, und man versucht jetzt mit diesen neuen Plänen mehrheitlich die Arbeitsplätze in Deutschland zu vernichten.
Schon seit Anfang der Woche sind 2000 Ford-Mitarbeiter in der Kurzarbeit. Bis zu den Weihnachtsferien werden eine Woche Autos montiert, in der darauffolgenden Woche wird nicht gearbeitet. Bis Weihnachten kommen so 3 Wochen Kurzarbeit zusammen. Die Konzernleitung kündigte heute weitere Kurzarbeitstage im kommenden Jahr an.
Die Weltklimakonferenz COP29 läuft noch bis übermorgen in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Und nun lässt sich jedes Jahr zur Weltklimakonferenz natürlich trefflich darüber streiten, welchen Einfluss die am Ende hat oder welche konkreten Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung nach den vielen großen Reden unterschiedlicher Staatsoberhäupter dann rausgekommen sind. Klar ist dieses Jahr, die Konferenz steht zumindest aus deutscher Sicht nicht unter einem besonders guten Stern. Erst sagte nämlich Bundeskanzler Olaf Scholz nach dem Ampel aus seine Teilnahme ab, und jetzt fällt auch erstmal Außenministerin Annalena Baerbock krankheitsbedingt aus. Mehr von Jan Zimmermann.
Haben Sie alles getan, was Sie konnten?
Ruft Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, in einen riesigen Plenarsaal mit zahlreichen Delegierten. Sie vertritt Außenministerin Baerbock, die krankheitsbedingt ausfällt und nicht an der Klimakonferenz teilnehmen kann, zumindest heute. Morgan verspricht den Delegierten aus fast 200 Ländern, Europa und Deutschland würden im Kampf gegen die Klimakrise weiter vorangehen.
Deutschland steht zu seinem Versprechen. Wir werden unseren Teil dazu beitragen. Aber jeder muss seine Verantwortung transparent und vor allem entsprechend seiner wirtschaftlichen Stärke im Hier und Jetzt übernehmen.
Eine Botschaft, die sich vor allem an China und die Golfstaaten richtet. Hauptthema in Baku ist das Ringen um einen neuen globalen Rahmen für die internationale Klimafinanzierung. Dabei geht es vor allem um die Unterstützung ärmerer Länder, die stark von der Klimakrise betroffen sind. Dafür sind Investitionen aus dem Privatsektor, zum Beispiel von Banken und Unternehmen, nötig, sagt Morgan. Auch müsse mehr getan werden, dass die Gelder dort sicher ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden. Sie fordert zudem neue Maßnahmen, um die Erderwärmung zu begrenzen. Die Länder, die hier in Baku bei den Verhandlungen auf der Bremse stehen, warnt sie.
Alle, die darüber nachdenken, die Uhr zurückzudrehen, seien sie gewarnt. Die Lösung für die Klimakrise sind die größte wirtschaftliche Chance dieser Generation.
Denn schon heute würde weltweit doppelt so viel Geld in grüne Energien investiert als in fossile Energien wie Öl, Gas und Kohle. Trotz der deutlichen Worte von Jennifer Morgan wird der krankheitsbedingte Ausfall von Außenministerin Baerbock von Delegierten und Umweltschutzorganisationen als Rückschlag bewertet. Schon zum Start der Klimakonferenz sagte Bundeskanzler Scholz seine Teilnahme nach dem Ampelaus ab. Auch aus anderen Ländern fehlen viele Regierungschefs und Minister.
Gut sichtbar vertreten auf der COP29 dagegen die Ukraine. Mit einem speziellen Pavillon will sich das Land trotz des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges durch Russland als fortschrittlich in Sachen Klimaschutz präsentieren. Und das nicht ohne Grund. Denn das Land hat sich im Rahmen seines EU-Mitgliedsantrags verpflichtet, bis 2050 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Noch kämpft das Land aber gegen Russlands brutalen Überfall und die dadurch ebenfalls massiv wachsenden Klimaschäden. Björn Plaschke berichtet.
Eine lächelnde junge Frau erklärt, was den ukrainischen Pavillon auf der Weltklimakonferenz, kurz COP29, auszeichnet. Er besteht überwiegend aus Pappe. In die eingearbeitet Samen von Pflanzen aus der Ukraine. Nach der Konferenz werden diese Pappen verteilt an die Unterstützerländer der Ukraine. Die sollen sie dann an passenden öffentlichen Stellen unter die Erde bringen und die Ukraine sozusagen weltweit erblühen lassen. Ein Projekt, das irgendwie zuversichtlich stimmt. Dabei sind die harten Fakten des Krieges, den Russland über die Ukraine brachte, niederschmetternd. Der Krieg, der nunmehr seit fast 3 Jahren in der Ukraine tobt, kostete viele Menschenleben. Darüber hinaus brachte er über das Land enorme Naturschäden. Das erklärte die ukrainische Umweltministerin Svetlana Grundschuk am Rande der UN-Klimakonferenz in Baku. Es sind 71 Milliarden US-Dollar oder umgerechnet rund 67 Milliarden Euro. Dabei fragt die Ministerin selbst, wie zu beziffern sei, was manchmal unwiederbringlich verloren ging. Wir haben einige Ökosysteme, die zerstört sind, und es ist unmöglich, sie zu renaturieren. Unglücklicherweise. Ein Problem ist beispielsweise, wenn nach Angriffen hochgiftige Stoffe in Böden oder ins Grundwasser gelangen. Durch Munition, in der Schwermetalle verarbeitet sind. Diese Kosten sind kaum zu berechnen. Zu berechnen seien, so die Ministerin, die Kosten, die durch die Zerstörung ukrainischer Wälder entstehen. Nach Explosionen seien Waldflächen von 3 Millionen Hektar niedergebrannt. Das wirke sich auf die Klimabilanz aus. Die Treibhausgasemissionen durch kriegsbedingt entstandene Brände beziffert die Ministerin mit 27,2 Millionen Tonnen. Und jeden Tag werde es mehr. Jeden Tag verlieren wir mehr und mehr Waldflächen. Und auf der anderen Seite der Grenze, in Russland, ein russischer Umweltaktivist, der seine Heimat verlassen hat, ist ebenfalls Gast der COP29, Wladimir Slutschak. Soweit ich weiß, sind die Emissionen von Treibhausgasen in Russland gestiegen, weil die industrielle Produktion, die in Verbindung zum Militär steht, gestiegen ist. Und Russland versucht eindeutig, mehr Öl und Gas zu produzieren und an andere Länder zu verkaufen. Aber hauptsächlich dürfte die Ukraine getroffen sein. Die Hauptleidenden, Natur und Menschen, sind dort, nicht in Russland.
Wir bleiben thematisch beim Krieg in der Ukraine. Nachdem die USA der Ukraine erlaubt hat, Raketen US-amerikanischer Bauart mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern gegen die russischen Aggressoren einsetzen zu dürfen, ist jetzt klar, die US-Regierung hat auch die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine genehmigt. Gerade an dem Tag, an dem der neue Landminenreport 2024 gezeigt hat, wie schrecklich diese international weitestgehend geächteten Waffen sind. Die Konvention, die den Einsatz, die Produktion und die Weitergabe von Landminen verbietet, haben zwei Länder übrigens nicht unterschrieben: Russland und die USA. Aus Washington, Ralf Borchert.
US-Verteidigungsminister Austin hat es bestätigt. Die USA wollen der Ukraine jetzt auch Landminen liefern. Austin, zurzeit in Asien unterwegs, sagte mitreisenden Reportern, die Ukraine benötige Dinge, die das Vorrücken russischer Truppen verlangsamen könnten. Der Pentagon-Chef betonte, dass die von den USA gelieferten Minen neuerer Bauart sind und nach einer bestimmten Zeit nicht mehr explodieren. Landminen älterer Bauart stellen in ehemaligen Kriegsgebieten weltweit auch nach Jahren noch eine Gefahr für die Zivilbevölkerung dar. Der Einsatz von Landminen ist grundsätzlich umstritten. Die Minenlieferung ist ein weiteres Zeichen, dass US-Präsident Biden kurz vor Ende seiner Amtszeit die Unterstützung der Ukraine deutlich verstärkt. Biden hatte Kiew zuvor bereits erlaubt, Raketen aus US-Produktion auch auf Ziele innerhalb Russlands abzufeuern. Weil gezielte russische Gegenschläge befürchtet werden, wurde inzwischen die US-Botschaft in Kiew geschlossen. Auch das ein Zeichen der Eskalation. Wie sich der künftige US-Präsident Trump verhält, ist noch unklar. Trump hat angedeutet, die Ukraine-Hilfe zu stoppen, um den Krieg schnell zu beenden. Doch es gibt auch Stimmen in Trumps Umfeld, die argumentieren, man müsse zunächst die Ukraine militärisch stärken, um so auch Russland an den Verhandlungstisch zu bringen.
Und damit ist es 17.41 Uhr. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Wir schauen gleich auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Kriminalitätsbekämpfung in Deutschland. Das ist Thema auf der aktuell laufenden Herbsttagung des Bundeskriminalamtes. Zuvor hat Katharina Döppler aber noch die aktuellen Meldungen des Tages für Sie.
Im Konflikt um drastische Sparmaßnahmen bei Volkswagen bewegen sich die Arbeitnehmervertreter auf die Konzernspitze zu. In einem heute vorgestellten Masterplan zeigen sich Betriebsrat und IG Metall zum Verzicht auf Boni und Gehaltserhöhungen bereit, vorausgesetzt VW sieht von den angedrohten Werksschließungen ab. Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen ließen sich die Arbeitskosten um etwa 1,5 Milliarden Euro senken. Morgen beginnt in Wolfsburg die dritte Tarifrunde bei Volkswagen. Die Gewerkschaft droht mit Arbeitskampf, sollte das Management seinerseits kein Entgegenkommen zeigen. Die saarländische Handelskette Globus hat im vergangenen Geschäftsjahr ihren Gewinn gesteigert auf knapp 300 Millionen Euro. Der Umsatz ging nach Angaben des Unternehmens allerdings leicht zurück auf gut 9,6 Milliarden Euro. Die Globus-Spitze führt dies auf Währungseffekte zurück, vor allem beim Rubel. Globus betreibt neben Deutschland auch Märkte in Tschechien und Russland. Insgesamt arbeiten 44.000 Menschen für Globus mit seinen rund 100 Markthallen und 90 Baumärkten. In einer leerstehenden Firmenhalle in Merchweiler ist eine größere Cannabis-Plantage entdeckt worden. Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Kino von Merchweiler. Nach SR-Informationen hatten die Drogenfahnder den Hinweis von einem Energieversorger erhalten. Dem Unternehmen war der enorm hohe Stromverbrauch in der Halle aufgefallen. Wer die illegale Plantage betrieben hat, ist noch unklar. Sie soll nun abgeerntet und das Cannabis vernichtet werden.
SR-Info.
Es ist ein Gerichtsprozess, der als Schande von Avignon sicher in die französische Justizgeschichte eingehen wird. 51 Männer sitzen auf der Anklagebank. Sie sollen alle Gisèle Pelicot über Jahre mehrfach vergewaltigt haben. Drahtzieher dieser widerlichen Tat, ihr eigener Ehemann, der sie vor den Taten betäubt haben soll. 11 Wochen lang wurde nun verhandelt, auch Gisèle Pelicot selbst und ihre Kinder sagten aus. Nun haben die Anwälte ihre Schlussplädoyers gehalten. Was darin gesagt wurde, weiß unsere Korrespondentin Julia Borutta.
Also die Anwälte haben die historische Dimension dieses Prozesses betont. Der Prozess werde ein Testament für die zukünftigen Generationen sein, sagte einer der beiden Anwälte von Gisèle Pelicot. Denn ihre Mandantin habe eine beinahe politische Entscheidung getroffen, als sie sich entschloss, den Prozess öffentlich stattfinden zu lassen und die Videos ihrer zigfachen Vergewaltigung zu zeigen. Sie habe dafür einen hohen Preis bezahlt, um, und das sagte dann der Anwalt, die Gesellschaft zu verändern. Dieser Prozess könne als historisches Beispiel dienen und helfen, wichtige Fragen zu klären. Fragen zum Einverständnis in eine sexuelle Handlung, zum Missbrauch unter Drogeneinsatz und ganz grundsätzlich zum Verhältnis von Mann und Frau. Und daran angeschlossen haben die Anwälte dann eine ganz klare Forderung, nämlich nun müssten die Richterinnen und Richter mit harten Strafen auch dabei helfen, dass dieses Umdenken in der Gesellschaft stattfinde.
Giselle Pellicot wurde mit ihrem Umgang dieses Prozesses in sehr kurzer Zeit zu so etwas wie einer Nationalheldin in Frankreich und einer Kämpferin für alle, die sexuelle Gewalt erleben mussten. Und nicht nur sie war heute im Gerichtssaal, auch ihr Ex-Mann Dominique Pellicot, der für die Taten hauptsächlich verantwortlich gemacht wird, selbstverständlich. Und die Kinder von Giselle, die ihre Abscheu gegen ihren Vater während des Prozesses sehr deutlich gemacht hatten. Dazu nochmal Julia Burta.
Dominique Pellicot hat heute beteuert, wie leid ihm alles tue. Er hat noch einmal sehr eindringlich seine letzten Worte an seine Familie gerichtet. Da liefen dann Giselle Pellicot, die ja bisher immer so gefasst gewesen war, die Tränen übers Gesicht. Die Anwältin von Dominique Pellicot, Béatrice Savaro, hat den Journalisten gesagt:
Vous avez eu affaire à un homme aujourd'hui qui était dans pleine sincérité de ses mots.
Er sei also absolut ehrlich gewesen. Er habe wirklich versucht, Erklärungen zu liefern. Dominique Pellicot hat heute auch gesagt, er werde sich erst jetzt gewahr, welches Leid er auch über seine Kinder gebracht habe. Seine Tochter Caroline hat ihm dann nur entgegengeschleudert: Du endest einsam und alleine wie ein Hund.
Bleibt die Frage, wie geht es in der Endphase des Prozesses nun weiter?
Also nächste Woche folgen erst einmal die Strafmaßforderungen der Staatsanwaltschaft. Der Hauptangeklagte riskiert 20 Jahre Haft wegen besonders schwerer Vergewaltigung. Die Anwälte von Giselle Pellicot hoffen aber, dass auch gegen die anderen 50 Angeklagten harte Strafen verhängt werden. Sie sind der Auffassung, dass die Beteuerungen der Angeklagten, sie hätten nicht mit Absicht vergewaltigt, sie seien von Dominique Pellicot hinters Licht geführt und manipuliert worden, einfach nicht glaubwürdig seien. Übernächste Woche dann die Plädoyers der Verteidigung und die Urteile werden in der Woche vor Weihnachten erwartet.
Informationen zum Vergewaltigungsprozess in Avignon von unserer Korrespondentin Julia Burutta. Themenwechsel. Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant weiter, umfasst viele Lebensbereiche und verändert auch zum Teil unseren Alltag. Auch Verbrecher machen sich das maschinelle Lernen in wachsendem Umfang zunutze. Die Sicherheitsbehörden müssten ihrerseits deshalb auch auf künstliche Intelligenz setzen, um den Herausforderungen zu begegnen, sagten Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD und der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch bei der heute begonnenen bis morgen laufenden BKA. Herbsttagung in Wiesbaden. Was dort sonst noch so erzählt wurde, weiß Wolfgang Hetfleisch.
Schon der Titel der Tagung lässt keine Zweifel daran, dass die lernenden Maschinen die Kriminalität und deren Bekämpfung gleichermaßen verändern werden. Wie KI die polizeiliche Welt revolutioniert? Dieser Frage gehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachkonferenz in Wiesbaden 2 Tage lang nach. Und BKA-Chef Holger Münch sieht keine Möglichkeit, sich dieser Revolution zu entziehen.
Wir müssen mit der Dynamik von KI mitgehen. Wir müssen die Welle reiten. KI kann Arbeitsprozesse revolutionär verändern und ermöglicht enorme Effizienz- und Leistungssprünge, beispielsweise bei der Bearbeitung von Massendaten.
Ermittlungsarbeit und Strafverfolgung sind in wachsendem Maß auf das automatisierte Lernen angewiesen. Etwa beim Durchforsten großer Datenmengen, das zum Beispiel im Kampf gegen Kinderpornografie und Hasskommentare im Internet erforderlich ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht keine Alternative zum Weg, den das BKA und andere Polizeibehörden eingeschlagen haben.
Wir müssen KI als Werkzeug der Kriminellen und als Werkzeug zur Kriminalitätsbekämpfung vor allen Dingen begreifen. Mit anderen Worten, wir brauchen künstliche Intelligenz in der Strafverfolgung. Und zwar dringend.
Die EU hat mit der KI-Verordnung, die im Sommer in Kraft getreten ist, Regeln aufgestellt, was bei der Anwendung künstlicher Intelligenz erlaubt sein soll und was nicht. Faeser wünscht sich möglichst viel Armfreiheit für die deutsche Polizei. Das hat sie in Wiesbaden deutlich gemacht.
KI einzusetzen darf niemals als Vorwand für Massenüberwachung oder ungerechtfertigte Eingriffe in die Privatsphäre dienen. Zur Wahrheit gehört aber auch, aktuell sind wir noch viel zu stark in der analogen Welt verhaftet.
Das soll sich bei den Sicherheitsbehörden angesichts der vielen Gefahren, vom Terrorismus bis zur organisierten Kriminalität, möglichst rasch ändern. streng nach rechtsstaatlichen Vorgaben, wie Benjamin Krause betont. Der Leiter der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, einer der Redner bei der BKA-Tagung, sagt:
Wir wollen ja keine Daten von Unbeteiligten nutzen. Auf der anderen Seite muss die KI aber auch so gut sein, dass sie uns auch wirklich hilft.
Für eine saubere Strafverfolgung sei entscheidend,
dass die Ergebnisse auch nachvollziehbar sein müssen. Es darf also keine Blackbox sein, wo dann der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin nicht mehr verstehen kann, warum soll die Person der Tatverdächtige sein.
Rechtsanwalt Kuya Shibangusa, ein weiterer Referent in Wiesbaden, weist darauf hin, dass die Auswertung großer Datenmengen durch KI nicht nur für die Ermittler hilfreich sein könne,
sondern auch für die Beschuldigten oder die Person, gegen die ermittelt wird, weil wir sicher die Möglichkeit haben, noch in umfassende Beweismaterialien einzusteigen und die zum Beispiel durchzuforsten.
So oder so, die Entwicklung der lernenden Maschinen wird rasant weitergehen und die Arbeit bei der Polizei nachhaltig verändern. Auch dort, das weiß BKA-Chef Holger Münch, sehen einige den Wandel mit Unbehagen.
Wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen, wir müssen sie einbinden, wir müssen sie befähigen, wir müssen Ängste nehmen. Sonst werden wir das nicht schaffen. Es gilt, uns auf die Potenziale der KI einzulassen, Neues auszuprobieren und beim Gehen zu lernen.
Es dürfte ein Lernprozess im Laufschritt werden.
Und wir bleiben bei den Strafermittlungsbehörden. Bei einer Razzia ist trotz der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Münchner Bundespolizei ein europaweiter Schlag gegen eine international tätige Schleuserbande gelungen. Nach Informationen der Bundespolizeidirektion München wurden im In- und Ausland Wohnungen durchsucht und mehr als 20 Tatverdächtige festgenommen. Mehr von Henning Pfeiffer.
In Leipzig, Hannover und Duisburg wurden 4 Haftbefehle vollzogen. Hinzu kommen weitere Festnahmen im Ausland. Ausgangspunkt der Razzia waren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Traunstein im Zusammenhang mit dem Einschleusen von syrischen Staatsangehörigen über die sogenannte Balkanroute. Den 4 in Deutschland festgenommenen Syrern im Alter zwischen 31 und 43 Jahren wird das Schleusen von rund 750 Landsleuten innerhalb Europas zur Last gelegt. Mehr als 3,3 Millionen Euro an Schleuserlohn seien zusammengekommen. Dabei ging die Bande ohne Rücksicht auf Verluste vor. 2 Menschen kamen während einer Schleusung ums Leben. Die Ermittler stellten außerdem eine hohe Gewaltbereitschaft gegen Flüchtende und gegen konkurrierende Schleuserbanden fest. Dem 43-jährigen mutmaßlichen Kopf der Bande wird auch dreifacher versuchter Mord und schwerer Raub vorgeworfen. Um das internationale Schleusernetzwerk zu zerschlagen, arbeiteten Ermittler aus 13 Ländern zusammen.
Wir kommen ins Saarland. Da kann die Tourismusbranche auf ein Rekordjahr 2023 zurückblicken. Laut dem Tourismusbarometer haben im vergangenen Jahr 1,1 Millionen Gäste das Saarland besucht. Also fast genauso viele, wie hier im Saarland tatsächlich leben. Und insgesamt brachte das den Hotels und Anbietern von Ferienwohnungen und Ähnlichem rund 3,3 Millionen Übernachtungen ein. Damit das so bleibt, soll es auch Fördermittel aus der Landeskasse geben. Peter Sauer aus der SR-Wirtschaftsredaktion berichtet.
Positive Nachrichten für die saarländische Wirtschaft aus der während der Corona-Pandemie arg gebeutelten Hotel- und Gastronomiebranche. Diese Entwicklung will die saarländische Landesregierung weiter ankurbeln. Wirtschaftsminister Barke sagte dem SR, dass das Land in den kommenden 3 Jahren insgesamt 25 Millionen Euro an Fördergeldern zur Verfügung stellen wird. Das Geld solle für Investitionen in die Bereiche Nachhaltigkeit und Digitalisierung verwendet werden und werde aus dem Transformationsfonds bereitgestellt. Ein Grund für die gestiegenen Übernachtungszahlen im vergangenen Jahr. Es haben vermehrt Menschen aus dem Ausland im Saarland übernachtet, vor allem aus den Niederlanden, Frankreich und Belgien. Besonders stark sind die Übernachtungszahlen demnach im Regionalverband Saarbrücken und im Landkreis Merzig-Wadern gestiegen. Mit einem Übernachtungsplus von knapp 8% liegt das Saarland im Bundesvergleich im Mittelfeld.
Und Sie werden es gemerkt haben, wir blicken heute auf SR Kultur schon den ganzen Tag auf das Thema digitale Bildung. Anlass genug für uns hier in der Bilanz mal ganz oben in Sachen Bildung nachzufragen, wie es denn um diese Digitalisierung dergleichen allgemein bestellt ist. Bei der saarländischen Bildungsministerin Christine Streichert-Gliwo. Mit ihr konnte ich aus Termingründen gestern Nachmittag über die digitale Bildung ganz allgemein sprechen. Frau Streichert-Gliwo, im Saarland sind digitale Endgeräte ab der Klassenstufe 3 im Einsatz. Das war jetzt durchaus ein langer Weg, bis wir da hingekommen sind. Und das stellt die saarländische Landesregierung ja auch gerne als gutes Beispiel raus. Jetzt sieht man in anderen Ländern schon wieder, dass man da eher wieder versucht, die Zeit mit und an den Bildschirmen bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren. Da würde mich zum Einstieg interessieren, wie blicken Sie drauf? Müssen wir da schon wieder nachjustieren nach dieser doch spürbaren Euphorie der letzten Jahre über digitale Medien in Schulen?
Also die Erfahrung aus den skandinavischen Ländern bezieht sich vor allem darauf, dass man dort tatsächlich Bücher komplett durch digitale Medien ersetzt hat und jetzt festgestellt hat, dass das der falsche Weg ist. Und den gehen wir im Saarland bewusst nicht. Wir haben gerade an unseren Grundschulen zum einen eine enge Zusammenarbeit mit der Universität des Saarlandes, um eben auch mehr zu erfahren, wie sich der Gebrauch von Tablets auch positiv auf die Bildung der Kinder auswirkt. Umgesetzt und wir lassen selbstverständlich auch in der Grundschule weiterhin Bücher zu. Das heißt, der Einsatz der Endgeräte dient vor allem dazu, Kinder individuell zu fördern. Zum Beispiel ein Diktat in der jeweiligen Geschwindigkeit, die ein Kind eben braucht, um das Diktat umzusetzen, durchzuführen, mit auf Pause und wieder auf Start drücken zu können, nur um mal ein Beispiel zu verwenden. Insofern, wir beobachten das natürlich sehr genau, aber ich glaube, wir sind gerade an den Grundschulen hier besonders gut und auch behutsam und bedacht unterwegs und setzen da natürlich auch auf die Erfahrungen der Lehrerinnen und Lehrer.
Wenn wir jetzt mal auf die digitalen Inhalte gucken, auch den ganzen Technikbereich an sich, wenn wir schon mal alleine das Riesenthema künstliche Intelligenz nehmen, wie lässt sich mit all dem dann nachhaltigen Lehrplan aufstellen, um am Ende auch dann diesen Bildungserfolg zu haben, der auf der Höhe dessen ist, was gerade aktuell Thema ist?
Also zum einen, glaube ich, braucht es eine gute Auseinandersetzung aller Kinder mit den Auswirkungen von Digitalisierung auf die Gesellschaft. Und das fängt ehrlich gesagt schon bei den ganz Kleinen an, die im Elternhaus, in der Familie mit Handys der Eltern konfrontiert sind, die mit Tablets spielen. Da gibt es auch Studien dazu. Wir beobachten, dass dort oft auch Kinder schon sehr früh der alleinigen Nutzung ausgesetzt sind. Das heißt, wir dürfen nie aus dem Blick verlieren, dass das gesamte Feld der digitalen Bildung nie ohne Eltern, ohne deren Erziehungsverantwortung funktioniert. Das ist mir persönlich sehr wichtig darzustellen.
Jetzt wird sich ja, man hört es raus, sinnvollerweise auf die sehr jungen Jahrgänge da auch stark konzentriert. Wenn ich richtig informiert bin, waren die Berufsschulen im Saarland bei dieser Ausgabe der digitalen Endgeräte eher auf den hinteren Rängen. Gab es dafür einen speziellen Grund, weil man sagt, das ist eh schon die Generation, die damit schon eher intensiver arbeitet? Oder war das jetzt einfach nur reiner Zufall?
Also im Hintergrund für dieses Thema ist Schülerinnen und Schüler an den beruflichen Schulen, die die Schule Vollzeit besuchen. Die arbeiten auch mit Endgeräten. In der dualen Ausbildung stehen wir da tatsächlich momentan vor rechtlichen Herausforderungen, weil die Endgeräte, die wir den Schülerinnen zur Verfügung stellen, eben nicht nur im schulischen Kontext angewandt oder genutzt werden sollen, sondern im besten Falle natürlich auch in der betrieblichen Seite. Bei der dualen Ausbildung organisiert ja nicht nur das Bundesland die Ausbildung, sondern das sind Bundesgesetze, die wir umsetzen müssen. Und gleichzeitig regelt ein Unternehmen, beziehungsweise ist das Unternehmen ein wichtiger Partner in der dualen Ausbildung. Und das setzt an die Umsetzung größere Anforderungen, als das bei Endgeräten der Fall ist, die nur in Schule selbst eingesetzt werden müssen. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, in der Tat. Aber ich bin mir sicher, dass wir auch hier mit der unternehmerischen und betrieblichen Seite in der Zukunft Wege finden können, gute Ausstattungsmodelle für junge Menschen in der dualen Ausbildung zu finden.
Ich höre jetzt so insgesamt raus, es braucht da sehr viel Begleitung, Evaluierung, Beobachtung und auch immer wieder Anpassungen, Nachjustierung in Anführungszeichen. Was muss denn, wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, dann Ihrer Meinung nach der nächste Schritt oder die nächsten Schritte bei der digitalen Bildung insgesamt sein, damit sich das noch besser etabliert und dann auch im Grunde ganz normal Alltag wird?
Also ich glaube, das Wichtigste ist zum einen, sich auch immer wieder selbst zu reflektieren in der Anwendung in einer Schule. Das heißt, auch mal zu schauen, wo haben wir denn gute Erfolge gesammelt bei der Nutzung von digitalen Medien, wo hat es nicht funktioniert. Wir verfolgen mit der digitalen Bildung nie das Ziel, die menschliche Arbeit unserer Lehrerinnen und Lehrer zu ersetzen. Ganz im Gegenteil, wir wollen digitale Bildung nutzen, um Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern, aber auch zu fordern natürlich und sie eben in ihrem individuellen Lerntempo, das jeder junge Mensch mitbringt, auch bestmöglich zu unterstützen.
sagt Bildungsministerin Christine Streicher-Klivo. Und das Interview haben wir aus Termingründen bereits gestern Nachmittag aufgezeichnet. Damit fehlt uns für heute nur noch der Blick auf die Wetteraussichten. Nachdem es heute mit ein paar Wolken am Himmel durchaus sonnig war, wird es morgen wieder grau und stark bewölkt. Es bleibt weiterhin kalt, morgen minus 1 bis maximal plus 3 Grad. Immerhin, der Regen, der bleibt dann aus. Der Freitag wird ein Wechsel aus Sonne, Wolken und je nach Höhenlage Schnee und Graupelschauern bei minus 1 bis plus 2 Grad. Allerdings wird es dann noch ordentlich windig, gefühlt also noch mal kälter, heißt dick einpacken. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Vielen Dank für Ihr Interesse, sagt im Namen des ganzen Teams Florian Mayer. Hier geht's weiter mit Chris Ignaz, der Abendmusik.